Urologisch, der Urologie-Podcast.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer des Urologisch-Podcasts, hier ist wieder Christian Wülfing mit einer neuen Folge dieses wunderbaren Podcastes, und zwar nicht irgendeines Podcastes, sondern wir befinden uns in einer weiteren Folge, nämlich Folge 4 unserer Miniserie, dieser fünfteiligen Serie über die Nachhaltigkeit in der Urologie. Was ein tolles Thema. Und an dieser Stelle auch schon mal, wie gesagt, heute ist Folge 4. Hören Sie gerne auch in unsere anderen Folgen rein. Und ich freue mich, dass wir in der heutigen Serie, in der heutigen Folge wieder tolle neue Gäste haben. Und da darf ich einmal ganz kurz vorstellen. Zuallererst die Frau Caroline Kröger. Hallo Frau Kröger, schön, dass Sie heute da sind.
Hallo, danke schön, freue mich sehr.
Frau Kröger, sagen Sie ganz schnell, was Sie so machen im Alltag.
Gerne. Ich begleite Unternehmen seit über 20 Jahren jetzt schon bei der digitalen und nachhaltigen Transformation. Angefangen hat alles in der Musikindustrie, der ist eine der ersten Branchen, von diesem digitalen Umbruch erfasst wurde. Heute bin ich Beraterin bei der Strategieboutique Nunatak Group und Mitautorin des Buches Twin Transformation, das genau das verbindet, Digitalisierung und Nachhaltigkeit als zwei Seiten derselben Medaille. Und ich freue mich sehr, heute dabei zu sein.
Und das freut mich sehr. Und im Vorgespräch haben Sie gesagt, ich bin alles, aber auf gar keinen Fall Mediziner oder Medizinerin. Ich kenne mich mit Medizin nicht aus. Aber genau das ist ja der Reiz auch dieser Folge, dass wir gleich mal hören, was Sie zum Thema Nachhaltigkeit uns sozusagen von externen auch beitragen können. Dann freue ich mich, dass Dr. Eddie Krohn da ist vom Fraunhofer-Institut. Hallo, Herr Krohn.
Guten Tag.
Ich hoffe, ich habe Ihren Namen richtig ausgesprochen.
Ich war schon sehr beeindruckt, ja, genau. Ich bin Niederländer, deswegen ist mein Nachname Krohn. Für die Deutschen erlaube ich es natürlich auch, mich Krohn zu nennen. Ich will das ja nicht jeder schwierig machen. Bin auch schon seit 13 Jahren in Deutschland und finde mich hier auch sehr wohl. Bin auch schon ganz lange am Fraunhofer IES in Kaiserslautern. Da bin ich Senior Requirements Engineer und ich koordiniere hier die Strategie zu KI im Software Engineering sowie auch die digitale Nachhaltigkeit, was bei uns auch groß in die Fahne geschrieben wird. Nebenbei bin ich noch bei IREP, das ist das Organ, was im Requirements Engineering die Standardisierung vornimmt. Bin ich auch der Leiter von der Special Interest Group zu Sustainability oder zu Nachhaltigkeit. SIXAS ist der abgekürzt. Und dadurch versuchen wir auch, alle zu befähigen, um das Thema Nachhaltigkeit anzugehen. Aber ich freue mich deswegen auch sehr, hier zu sein, weil auch in der medizinischen Branche ist das sehr wichtig.
Also ein echter Profi vom Fraueninstitut zum Thema Nachhaltigkeit. Wir hören gleich, was Sie uns hier an guten Dingen beizutragen haben. Und dann freue ich mich auf Dr. Ludger Franzering. Lieber Ludger, wir kennen uns seit vielen Jahren. Du bist Urologe, so wie ich, Chefarzt in Koblenz. Und erzähl mal, was machst du denn? Wie kommst du denn zu dieser ganzen Aufgabe der Nachhaltigkeitsforschung?
Ja, hallo Christian, ich grüße dich. Ja, ich bin dazu gekommen wie die Mutter zum Kinde. Letztendlich ging das von dem letztmaligen DGU-Präsidenten Professor Wullich hervor. Er hatte für den DGU-Kongress im letzten Jahr sich ein Schwerpunktthema herausgesucht, was sich mit dem Bereich der Nachhaltigkeit befasst. Letztendlich bin ich über die Arbeitsgruppe der leitenden Krankenhausärzte in diesem Gremium gelandet. Und wir haben uns in den letzten anderthalb Jahren mehrfach getroffen und mehrfach Konferenzen geschaltet, wo wir uns mit dem Thema der Nachhaltigkeit und Digitalisierung befasst haben. Das ist ein großes Gebiet und insgesamt haben wir mit der Digitalisierung, denke ich, eine gute Möglichkeit, auch im Bereich der Nachhaltigkeit Ressourcen zu schonen. Das ist ja das oberste Ziel. Und wir haben unterschiedliche Themen in diesem Arbeitskreis der DGU letztendlich besprochen, wo es einerseits um die, zum Beispiel um die Verwendung von Einmalmaterialien geht oder auch um den das Einsparen von Energie oder auch von sonstigen Ressourcen. Und ein Themenbereich in diesem ganzen Komplex ist auch die Digitalisierung, die wir nutzen wollen, um auch ressourcensparend letztendlich tätig zu sein.
Absolut super. Und das ist genau der Punkt, auch nochmal Querverweis zu unseren anderen Folgen. Da haben wir ja das Thema, ne? CO2-Abdruck, Materialverbrauch, also Dinge, die sich ganz von selbst aufdrängen. Aber vielen Dank nochmal für die Überleitung. Und damit sind wir mitten im Thema. Und ich frage mal Frau Kröger zuerst, liebe Frau Kröger. Ich meine, Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Also da können wir fragen, was überhaupt, wenn wir an digitale Lösungen denken, wir können gleich nochmal zusammentragen, was da für die Medizin eigentlich, wovon wir eigentlich reden. Und dann ist natürlich die nächste Frage, was ist denn in Gottes Namen nachhaltig oder auch nicht nachhaltig an digitalen Lösungen? Wie ist das aus Ihrer Sicht?
Ich glaube, da gibt es ganz schön viel und Sie hatten gerade schon einiges angesprochen, Herr Dr. Franzaring. Also für mich ist eine digitale Lösung dann auch nachhaltig, wenn sie über ihren gesamten Lebenszyklus mehr Wert schafft, als sie eben Ressourcen verbraucht, und zwar ökologisch, ökonomisch und sozial. Ja, und das heißt eigentlich, gibt es da dann so für mich so drei Grundprinzipien. Sie muss wirkungsorientiert sein. Das heißt, die Lösung muss ein Problem lösen. Ja, zum Beispiel Wege sparen, Doppeluntersuchungen vermeiden. Wenn Digitalisierung nur für ihrer selbst willen stattfindet, dann ist es einfach nur verschwendete Energie, und zwar im wörtlichen Sinne. Es braucht auch eine Inklusion und Akzeptanz. Das heißt, nur wenn die Lösung auch vom Personal oder vom Patienten und Patientinnen wirklich genutzt werden, dann sind sie auch nachhaltig und überhaupt sinnhafter, weil wenn eine Lösung nicht genutzt wird, dann ist es wahrscheinlich die am wenigsten nachhaltige überhaupt, weil sie nur Ressourcen verbraucht und überhaupt gar keine Wirkung zeigt. Und dann geht es noch darum, finde ich, dass man mit Augenmaß vorgeht. Also nicht alles bietet sich an für Digitalisierung und nicht alles bietet sich an für KI-Modelle. Das heißt, nur da, wo es wirklich sinnvoll ist und wo man wirklich durch Technologie etwas verbessern kann, Versorgungsqualität verbessern kann, ressourcenintensive Behandlungen vielleicht reduzieren kann, nur da macht es natürlich auch Sinn, das zu verwenden. Also immer mit Augenmaß, immer zweckmäßig, sparsam und zugänglich das Ganze schaffen. Dann ist für mich eine digitale Lösung auch nachhaltig.
Kann man vielleicht sogar sagen, und ich schaue mal oder wende meine Frage mal an den Dr. Kron, kann man sagen, die Nachhaltigkeit kommt durch Digitalisierung?
Das ist eine spannende Frage. Ich versuche immer zu trennen zwischen die Nachhaltigkeit von Systemen und die Nachhaltigkeit durch Systemen. Natürlich beim Letzteren wäre es ganz schlecht, wenn man ein System macht, das Nachhaltigkeit fördert, aber nicht in sich nachhaltig ist. Ich schließe mich dabei aber auch völlig an bei Frau Kröger, die gesagt hatte, dass man da mehrere Dimensionen zu berücksichtigen hat. In der Software Engineering, da fügen wir sowieso noch zwei noch da hinzu, die technische Nachhaltigkeit auch, also wie gut ist das Produkt selber auch in der Lage, um nachhaltig zu sein, wie gut hat man das auch so gestaltet, dass es zum Beispiel auch ressourceneffizient ist, sowie auch die individuelle Ebene, und das finde ich in der Gesundheitsvorsorge natürlich auch ganz wichtig, was macht das mit einer Person, ja, also wenn ich mit einem System arbeite, macht es mich glücklich oder macht es mich gestresst, aber auch natürlich sorgt so ein System dafür, dass Menschen gesünder werden, gesünder leben, aber auch vielleicht in der Gesundheitssorge auch versorgt werden und dadurch auch ein besseres Leben haben, die Quality of Life positiv beeinflusst wird.
Mhm. Das heißt, irgendwo wollen wir alle Digitalisierung. Da können wir vielleicht mit Ludger Franzring nochmal drüber sprechen. Also ich erlebe das in meinem Alltag so, in der Patientenversorgung, dass man im privaten Alltag oder im privaten Leben sehr viel an Neuerungen mit Digitalisierung und allem drum und dran hat. Ja, die dänische Post hat kürzlich, glaube ich, sogar die Briefzustellung eingestellt. Also Digitalisierung passiert ja und wir wünschen uns das an vielen Ecken und Enden. Aber wie ist das, Ludger, in der Urologie? Das ist ja gar nicht so einfach, das auch zu thematisieren. Mal abgesehen von vielleicht einem ganz einfachen Tool, was uns Termine vereinbart, elektronisch oder so. Aber wo siehst du denn überhaupt Digitalisierung bei uns im Alltag, bevor wir drüber nachdenken, ob es nachhaltig ist oder nicht?
Ja, ich glaube, es gibt in der Medizin so viele unterschiedliche Bereiche, wo sich die Digitalisierung mehr und mehr durchsetzt. Wir haben in den letzten Jahren da einen deutlichen Wandel und auch einen Ausbau erlebt. Ich denke hier zum Beispiel an unter anderem auch an die elektronische Patientenakte. Wenn wir also hier sämtliche Befunde von den Patienten in einem Ordner ablegen, dann haben wir da schnell den Zugriff drauf. Hier allerdings sehe ich das Problem, dass im Augenblick die Befunde alle nur wenig ungeordnet aufeinandergelegt werden und letztendlich da dann doch noch ein bisschen Systematik fehlt. Aber wir haben auch Ansätze, wo wir die Digitalisierung gut nutzen können. Ich denke nicht nur an die elektronische Terminvereinbarung. Das setzt voraus, dass die Kalender gut strukturiert sind, dass der Patient direkt erkennen kann, in welche Terminkategorie er sich einordnen muss. Ich denke auch an die Bildgebung, an die Navigation bei robotischen Operationen oder aber auch bei der Feinortung von Steinen im Rahmen der ESWL oder auch im Zusammenhang mit der MR-fusionierten Prostatastanzbiopsie. Das sind alles Tools, bei denen man auf die Digitalisierung schon jetzt zurückgreift. Und ich denke, dass sich das in den nächsten Jahren weitaus mehr noch herausstellen wird. Ein weiterer Punkt zum Beispiel sind auch digitale Gesundheits-Apps, wo zum Beispiel die Patienten schon im Vorfeld von einer geplanten Operation bestimmte Übungen gezeigt bekommen, um am Ende funktionell bessere Ergebnisse zu erreichen. Ein Problem sehe ich allerdings darin, dass wir auch berücksichtigen müssen, dass nicht alle Menschen diese digitalen Tools nutzen können. Wenn ich da zum Beispiel an meine 92-jährige Mutter denke, wenn ich der eine digitale Gesundheits-App vorschlagen würde, ich glaube nicht, dass sie damit gut zurechtkommen würde. Oder aber auch, wenn es keinen Briefversand mehr gibt, wenn die Mutter von mir nur noch E-Mails beantworten muss, dann könnte ich mir vorstellen, dass es schwierig ist. Wir müssen uns davor schützen, dass einzelne Gruppen bei diesem Digitalisierungsprozess auf der Strecke bleibt. Jeder muss letztendlich nach seinen Fähigkeiten eingebunden sein und den Zugriff haben auf diese digitalen Möglichkeiten.
Jetzt würde ich gerne noch mal fragen wollen, Frau Kröger, vielleicht an Sie, was genau ist denn hier jetzt eigentlich mit Nachhaltigkeit in diesem Sektor gemeint? Ich könnte jetzt mal so ein bisschen vereinfacht sagen, heißt nicht Nachhaltigkeit bei Digitalisierung zunächst mal nur, ob die Digitalmethode viel oder wenig Strom verbraucht und damit die Umwelt schädigt. Ist das gemeint oder ist das nicht alles?
Ja, ich würde auch sagen, es muss eben nicht nur ökologisch und nicht nur ökonomisch gedacht, sondern eben auch sozial gedacht werden. Das ist ja genau das, was Sie auch gerade angesprochen haben. Und ich glaube auch, wenn man an Themen wie Telemedizin denkt, das spart ja auch CO2 insofern ein, dass es die Anfahrten vermindert. Hat sicherlich schon mal jemand ausgerechnet, ob die Fahrt mit dem eigenen PKW oder so mehr CO2 verschwendet als diese digitale Lösung der Telemedizin. Also das kann man schon ausrechnen. Und ich glaube, also für mich zumindest in der Medizin ist das Thema Prävention statt Intervention, also digitale Frühwarnsysteme, verschiedenste Möglichkeiten, die man durch Digitalisierung, durch die Nutzung der Daten von Patienten hat, eben zu verhindern, dass es überhaupt zu einer Gesundheits- oder eine Krankheitsversorgung sozusagen kommen muss, wenn man eher in die Gesundheit investiert. Also ist für mich tatsächlich der allergrößte Hebel überhaupt, ja, sowohl ökologisch als auch ökonomisch als auch sozial, weil es halt auch Life of Quality steigert, ja, wenn man erst gar nicht krank wird. Ja.
Also bevor ich Dr. Kroll nochmal frage, der hat hier auch heftig genickt eben, als wir dieses Thema hatten. Ich finde es trotzdem super wichtig, auch nochmal klarzumachen, was wir eigentlich meinen mit Nachhaltigkeit, weil wir kommen schon aus einem Fokus bei der Betrachtung unseres Alltags. Ne, da geht es um tatsächlich Müll und Energie und diese Dinge. Aber ich finde Ihr Beispiel sehr schön, Frau Krüger, würde sagen, wenn wir mehr in die... Ja, Prävention ist wahrscheinlich fast noch zu klein gefasst, aber in Tools reingehen, die uns helfen, das Schlimmere zu vermeiden oder so. Das ist ja klassisch der Auftrag bei Prävention. Dann ist es nachhaltig für die Patientinnen und Patienten. Herr Krohn, Sie wollten, glaube ich, auch noch mal was dazu sagen.
Also ich kann mich erstmal nur dabei anschließen. Also ich finde es ganz wichtig, dass diese mehrere Dimensionen betrachtet werden. Natürlich ist es so, dass die ökologische Perspektive ganz wichtig ist. Ansonsten hätten wir keine Nachhaltigkeit, dann wäre das Thema nicht da. Aber wenn ich sage, ich bin eine Organisation und ich will was erwirken, aber ich stelle nicht sicher, dass meine eigene Organisation langfristig das auch bewirken kann, dann ist das auch nicht Nachhaltigkeit. Da kommt diese ökonomische Perspektive rein. Und genauso, es geht ja in der Medizin natürlich sehr stark um die PatientInnen, aber auch um das medizinische Personal. Und auch die müssen in Augenschau genommen werden. Auch bei Systemen, also man kann ja sagen, ich mache das System für das Buchen ganz leicht, aber damit überfordere ich die ÄrztInnen, dann ist man auch wiederum nicht nachhaltig. Das ist diese soziale Perspektive. Also wie machen wir das miteinander?
Mir fällt das gerade nochmal ein, so dieses Beispiel, wie man auch oft genug die Situation hat, oh, der Patient ist jetzt da, aber uns fehlen noch die Bilder oder uns fehlt dies, uns fehlt das. Patient, ja, dann kommen Sie nochmal nächste Woche. So wie leichtfertig man auch Menschen durch die Gegend fahren lässt, weil irgendwas noch nicht gut genug organisiert ist. Ja, da haben wir natürlich auch in Zeiten der tatsächlich auch Bürokratisierung und was man alles sicherstellen muss, da haben wir natürlich auch Herausforderungen. Aber das ist, glaube ich, auch ein schönes Beispiel, oder?
Ja, und auch da würde ich sagen, also natürlich kommt hier auch das Thema Datenschutz ins Spiel. Was macht man online? Was traue ich als Patientin, was über meine Daten preisgegeben wird über irgendwelche Online-Verbindungen? Aber auch das hat wiederum zu tun mit dieses Vertrauen. Also vertraue ich die Organisation, die das bereitstellt, das Krankenhaus oder auch mein Arzt oder Ärztin? Und auch das ist ein wichtiger Faktor. Wie wird das wahrgenommen? Was ist da der beste Weg? Und ja gut, wenn dann die Mutter von Dr. Franzering da einen anderen Weg braucht, auch das müssen wir natürlich berücksichtigen. Also es ist sehr wichtig bei Nachhaltigkeit nicht einfach mal so zu denken, okay, jetzt sparen wir Strom, weil wir den Stecker ziehen. Das ist nicht die Lösung, aber genauso nicht, um zu sagen, jetzt müssen wir alle irgendwas machen lassen, obwohl nicht jeder das vielleicht auch machen kann, weil dann schließen wir wieder Personen aus und Inklusion ist da auch ein extrem wichtiges Thema.
Ein Thema, was wir in den anderen Folgen auch häufig hatten, und das möchte ich gerne noch einmal thematisieren, und ich frage dich nochmal, Ludger Franzering, das Thema nämlich, wie gehen eigentlich die Teams damit um? Also wir sind jetzt ja hier ein kleines Klüppchen in diesem Podcast, die vor einem Monat noch gar nicht wussten, dass sie darüber reden werden. Und ich stelle so bei mir selber fest, durch das darüber sprechen und nachdenken, kommt da eine Beschäftigung mit dem Thema und man beginnt auch die Dimensionen zu verstehen. Und deswegen einmal die Frage an dich, Ludger, wie ist das, wie schätzt du es ein oder hast du schon Erfahrung mit den Teams? Wie gehen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf den unterschiedlichen Ebenen damit um?
Ja, Christian, ich komme da gleich drauf zurück, aber ich möchte noch mal drauf aufmerksam machen. Wir nutzen ja jetzt im Augenblick schon im Rahmen dieses Online-Meetings die Möglichkeiten der Digitalisierung aus. Und das ist natürlich ein Vorteil, schnell zu kommunizieren. Das ist mittlerweile schon Standard geworden. Das wird zigtausendfach am Tag genutzt und bietet gute Möglichkeiten. Ein anderer Punkt, den ich noch ansprechen wollte, ist zum Beispiel unser Jahreskongress. Die Deutsche Gesellschaft für Urologie tagt einmal im Jahr mit etwa 7000 Teilnehmern. Wenn die mit der Bahn kommen oder mit dem Auto, schlimmer noch mit dem Flugzeug, dann kommen hier erhebliche Belastungen für unsere Umwelt zum Tragen. Und wir haben ja in Corona-Zeiten gelernt, dass durchaus auch Kongresse online oder auch als Hybridveranstaltung stattfinden können, was zumindest dann die Anreiseprobleme reduziert. Wir wissen alle, dass Online-Meetings immer etwas anders sind und jeder nutzt gerne die Möglichkeit, in Präsenzmeetings auch die Kollegen persönlich zu sprechen. Das hat einen ganz wesentlichen Einfluss. Dennoch kann mit solchen digitalen Kongressen einen Teil an Ressourcen geschont werden. In Bezug auf die Teams glaube ich schon, dass die bereit sind, die digitalen Möglichkeiten zu nutzen. Es gibt aber Studien, die zeigen, dass mit vermehrtem Einsatz von digitalen Mitteln die Prozesse immer schneller werden und nicht jeder Mitarbeiter kann die Schnelligkeit dieser Prozesse mitgehen. Das heißt, die Systeme müssen so angepasst sein, dass sie leicht zu bedienen sind und trotzdem klar und strukturiert sind. Das heißt, wenn wir ein Programm haben, wo man zu viele unnötige Klicks setzen muss, bis man am Ziel ist, das überfordert jeden irgendwann. Und dann geht die Akzeptanz der Systeme mehr und mehr verloren. Das heißt also, schlanke Systeme möglichst schnell ans Ziel kommen, ohne große Umwege und eine genaue Strukturierung. Denn wenn man bei einem Programm erkennt, dass es die Mitarbeitenden überfordert, dann sollte man auch möglichst bald das Programm in der Weise ändern, dass es einfacher zu bedienen ist oder eben ganz andere Wege einschlägt.
Sehr gut, das ist doch mal ein gutes Statement, wie wir in unseren Teams diese Themen vielleicht auch zukünftig kommunizieren. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind schon fast am Ende dieser schönen Folge und wir haben hier ein paar schöne Impulse bekommen, finde ich, von unserem Gremium hier, von unseren Expertinnen und Experten. Ich würde zum Abschluss das tun, was wir immer hier gemacht haben, nämlich mal die Frage stellen an jeden Einzelnen, wenn Sie der Urologie als Urologe oder aber auch Nicht-Urologe ein Nachhaltigkeitsrezept verschreiben könnten, was würde in einem Satz bei Ihnen auf diesem Rezept draufstehen? Ladies first, Frau Kröger.
Bei mir würde stehen, Digitalisierung dort einsetzen, wo sie Versorgung verbessert und Ressourcen spart. Twin Transformation als Standard und nicht als Bonus.
Die Twin Transformation, genau das. Das haben wir so noch gar nicht zum Ausdruck gebracht, könnten wir aber nochmal schnell tun. Vielleicht sagen Sie mal ganz kurz, was mit Twin Transformation eigentlich gemeint ist.
Was ist diese Zwillingstransformation? Die großen Transformationsthemen unserer Zeit sind ja Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Und beide gehen wunderbar Hand in Hand und sind eigentlich zwei Seiten derselben Medaille. Deshalb lassen die sich so gut kombinieren, ne?
Sehr gut, sehr gut. Vielen Dank nochmal für die Erklärung. Und Dr. Krohn, was ist Ihr Rezept für uns, die Urologen?
Also ich hoffe, dass jeder hier auch mitnimmt, dass die Betrachtung der Nachhaltigkeit sehr breit und multiperspektivisch ist. Und deswegen würde ich jetzt eher zu jedem persönlich sagen, beginn früh und einfach mit Nachhaltigkeit. Das heißt, Nachhaltigkeit ist ein Riesenberg, aber verändere einfach Ihr eigenes Mindset, bringen Sie sich mit Werkzeugen, mit Sachen, mit denen Sie was anfangen können und versuchen Sie dann auch ein Treiber für Nachhaltigkeit für andere zu sein.
Und was sagt der Urologe, Ludger?
Ja, Christian, ich glaube, wir sollten bemüht sein, möglichst die Prozesse zu verschlanken. Dazu braucht es klare Algorithmen, klare Fragen, klare Antworten. Nur dadurch gelingt es, möglichst viele Menschen mit einzubeziehen in die Transformation. Und wenn ich im Internet zum Beispiel nach einer Reise suche und da gibt es so viele Möglichkeiten, wo man dann vom Weg abweicht. Und wenn ich das machen soll, werde ich wahnsinnig dabei. Deswegen ist mein Plädoyer, wir müssen gucken, dass die Prozesse schlank sind und sie von jedem letztendlich erfüllt werden können. Nur dadurch können wir dann tatsächlich die Akzeptanz steigern und dadurch, hoffe ich, können wir einen Beitrag dazu leisten, die Ressourcen zu schonen.
Und die nachhaltigste Reise wäre ja eine Stadtwanderung in Koblenz bei dir.
Ja, schön. Es wäre toll. Kommt vorbei am Deutschen Eck. Das ist eine tolle Gegend in der Mitte von Deutschland. Lasst euch überraschen. Das lohnt sich auf jeden Fall.
Wunderbar. Ich darf mich ganz herzlich bedanken bei dieser Runde. Liebe Frau Kröger, lieber Herr Krohn, lieber Ludger Fanzerwing. Das ist eine schöne Folge, die sich schön einbettet in die anderen Folgen. Und Sie, meine liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dürfen gerne in all diese Folgen des Urologischen Podcasts zur Nachhaltigkeit in der Urologie nochmal reinhören und diese auch teilen. Das würde uns sehr freuen. Und ich sage nochmal vielen, vielen Dank in diese Runde. Alles Gute an alle und vielen Dank fürs Zuhören. Schalten Sie gerne wieder ein bei den anderen Folgen und ein herzliches Dankeschön aus Hamburg.
Vielen Dank.
Tschüss.
Urologisch, der Podcast von Urotube.